Im Konflikt zwischen den USA und dem Iran gilt weiter eine Waffenruhe. US-Präsident Trump hat sie auf unbestimmte Zeit verlängert. Gleichzeitig kündigte er an, die iranischen Häfen weiter zu blockieren. Die iranischen Streitkräfte wiederum erklärten gestern, sie hätten 3 Frachtschiffe vor ihrer Küste angegriffen und manövrierunfähig gemacht. Im Rest der Welt hofft man derweil auf eine Fortsetzung der Friedensverhandlungen zwischen beiden Seiten. Doch ob und wann es dazu kommt, war gestern Abend, als wir das folgende Gespräch aufgezeichnet haben, noch unklar. Welcher Plan könnte also hinter der Verlängerung der Waffenruhe stecken und wie ist das iranische Regime militärisch aufgestellt? Wie viel Widerstand könnte es im Falle weiterer Angriffe noch leisten? Darüber möchte ich jetzt mit Ralf Bossart sprechen. Er ist Oberstleutnant AD im Generalstab der Schweizer Armee. Guten Tag und herzlich willkommen im Kontrafunk.
Ja, grüß Gott.
Herr Bossart, am Montag hieß es, die amerikanische Delegation sei schon auf dem Weg nach Islamabad zu neuen Verhandlungen mit dem Iran. Dann ließ der Iran lange offen, ob er daran überhaupt teilnehmen will. Dann berichteten die US-Medien, J.D. Vance sei gar nicht losgeflogen, er sei noch in Washington. Und möglicherweise gibt es, während wir hier reden, doch schon irgendwo hinter den Kulissen wieder Gespräche. Warum wird die Weltöffentlichkeit da so im Unklaren gelassen?
Ja, da wird Taktik dahinter sein, besonders von Seiten der Amerikaner. Die Iraner haben ja durchblicken lassen, dass sie momentan nicht eben brennend interessiert sind an Verhandlungen. Sie haben natürlich die Verhandlungsrunde vor dem Krieg noch im Sinn. Und es käme dann schon einer ziemlichen Blamage gleich, wenn eine US-amerikanische Delegation nach Pakistan reisen würde, inklusive dem Vizepräsident. Und da ist dann niemand, also vor allem J.D. Vance, wird natürlich sicher versuchen, ein Szenario zu vermeiden, in welchem er als lästiger Bittsteller dasteht, der von den Iranern kühl abgewimmelt wird. Das möchte er nicht. Das wäre schlecht für seine weitere politische Karriere.
Nun hat Donald Trump die Waffenruhe mit dem Iran einseitig verlängert, auf unbestimmte Zeit, wie es heißt. Ist das nun eine gute Nachricht? Heißt das Entspannung?
Nein, ganz bestimmt nicht, definitiv. Ich gehe ja davon aus, dass beide Seiten die relative Ruhe im Moment nutzen, um ihre Munitionsvorräte zu ergänzen und selbstverständlich alle anderen Vorräte, derer sie bedürfen. Das Problem steht ja ganz besonders bei den Amerikanern an, welche jede Form von Versorgungsgüter natürlich vom amerikanischen Festland bis in den Indischen Ozean oder bis in die Region Nahost heranführen müssen. Das braucht Zeit. Ich denke, sie haben den Aufwand, den sie betreiben mussten, in der ersten Kriegsphase unterschätzt. Und die Waffenruhe und auch die Verlängerung, die einseitige durch US-Präsident Trump, könnte natürlich auch rein taktischen Hintergrund haben. Man möchte sich noch etwas mehr Zeit verschaffen, um sich etwas besser vorzubereiten.
Vor 3 Wochen ungefähr wurde noch heftig darüber spekuliert, dass Donald Trump eine Bodenoffensive im Iran anordnen könnte. Davon ist im Moment nicht mehr so viel die Rede. Ist die Bodenoffensive vom Tisch? Was halten Sie für wahrscheinlich?
Eine große Bodenoffensive halte ich für wenig wahrscheinlich. Aber immerhin, Trump hat jetzt mittlerweile 3 Flugzeugträger in die Region entsandt. Mit so einem Flugzeugträger kommt ja auch immer eine ganze Kampfgruppe. Da ist einmal ein gemischtes Fliegergeschwader mit mehr Flugzeugen, als mancher Staat überhaupt Flugzeuge in seiner Luftwaffe besitzt. Dazu kommt dann Marineinfanterie, Sonderoperationskräfte selbstverständlich und alles, was man ebenso braucht, um sich von See her gewaltsam Zugang zu einem fremden Land zu verschaffen. Und damit schafft man natürlich die Voraussetzungen für den Einsatz schwerer Heereskräfte, die weit ins Landesinnere vorstoßen können. Das kann ja ein Marineinfanteriebataillon nicht, das im Zentrum von so einer Marine Expeditionary Unit steht, die eben auf so einer amphibischen Kampfgruppe stationiert ist. Und der Aufmarsch von gepanzerten Divisionen der US Army war bislang nicht zu beobachten. Und ich denke, es würde auch gewisse politische Schockwellen durch die Region senden, wenn erneut westliche Truppen auf der arabischen Halbinsel stationiert würden, dort, wo viele Muslime sie nicht sehen wollen. Das würde dem Iran zusätzliche Sympathien verschaffen. Von daher halte ich im Moment eine begrenzte Bodenoffensive für möglich. Allenfalls kann man Sonderoperationskräfte einsetzen. Allenfalls lässt sich jemand von den Kurden motivieren, am Boden vorzugehen. Aber das dürfte dann alles sein. Die Handlungsoptionen sind beschränkt.
Das iranische Regime hat sich in den ersten Wochen dieses Krieges als ziemlich zäh und überlebenswillig herausgestellt. Aber allein mit starkem Willen kann man sich ja einer US-Armee wahrscheinlich auch nicht ewig entgegenstellen. Was haben die Iraner militärisch zu bieten, was noch nicht zerstört wurde?
Das wissen wir naturgemäß nicht so genau. Es gibt Schätzungen, wonach der Iran noch über ca. 40% seines ursprünglichen Bestandes an Drohnen verfügt, bis hin zu 70% bei den ballistischen Raketen. Das würde dann also bedeuten, dass die Iraner noch längst nicht ausgeschossen sind. Was die Amerikaner an Streitkräften des Irans am Boden zerstört haben, das ist natürlich eine Information, die sorgfältig geheim gehalten wird. Nach der Fünf-Kreise-Doktrin, nach welcher die Amerikaner vorgehen, sind Streitkräfte ohnehin die Zielkategorie tiefster Priorität. Das heißt, die Amerikaner und die Israelis haben sich auf die Führung konzentriert. Das haben wir ja beobachtet. Sie haben sich auf essentielle Betriebe konzentriert, welche eben lebenswichtige Güter und Dienstleistungen liefern. Und die Streitkräfte waren da nur insofern betroffen, als dass diejenigen Teile angegriffen wurden, während welche die Israelis und die Amerikaner am Erfolg hindern können. Ich gehe also davon aus, dass große Teile des iranischen Militärs inklusive der Pasdaran durchaus noch intakt sind und durchaus noch in der Lage sind zu handeln.
Wie viele Männer hat der Iran vor diesem Krieg unter Waffen gehabt? Es gibt ja nicht nur die reguläre Armee, sondern noch andere bewaffnete Einheiten. Welche sind da die wichtigsten und tonangebenden?
Ja, tonangebend sind ganz bestimmt die Pasdaran, die Revolutionsgarden, deren Kampfwille ganz bestimmt ungebrochen ist. Die Pasdaran haben sich ja in den letzten Jahrzehnten gemausert zu einer Parallelarmee, die so ziemlich über alles verfügt, was auch die reguläre Armee hat. Die sind sicherlich sehr ernst zu nehmen und wir haben in den letzten Wochen auch gesehen, dass der Iran sowohl die reguläre Armee als auch die Revolutionsgarden über ganz beachtliche militärische Fähigkeiten verfügen. Man hat das ein paar Mal demonstriert. Der Westen hat es entweder nicht zur Kenntnis genommen oder er hat es heruntergespielt. Und diese Unterschätzung des Gegners könnte sich noch teuer zu spüren machen auf der Rechnung der Amerikaner und der Israelis. Ich kann nur davor warnen, die Iraner zu unterschätzen.
Bekommen die Iraner derzeit noch militärische Hilfe aus dem Ausland oder ist das Regime da auf sich allein gestellt?
Nein, ich denke, insbesondere die Chinesen und die Russen sind einerseits sehr daran interessiert, den Iran zu beliefern und sei es nur, um die Wirksamkeit von Waffensystemen unter Echtbedingungen quasi auszutesten, allenfalls auch, um den Amerikanern ein gewisses Signal der militärischen Stärke zu senden. Und andererseits geht es natürlich im Moment in einen Abnützungskrieg, in welchem die ganz große Frage ist, wem gehen zuerst die wichtigsten Nachschubgüter aus? Russland und China können natürlich jetzt mit gezielten Waffenlieferungen die Durchhaltefähigkeit des Irans erhöhen und damit Einfluss auf den Zeitpunkt nehmen, an welchem der Krieg zu Ende gehen muss, weil eine der beiden Seiten dann eben erschöpft ist und man wird versuchen, das so lange zu treiben, bis dann halt eben Amerikaner und Israelis als Erste erschöpft sind.
Der iranischstämmige Orientalist Reza Safari hat hier im Kontrafunk gesagt, dass dem iranischen Regime das Geld bald ausgehen wird für die Bezahlung der Soldaten und dass es dann passieren könnte, dass die Armee quasi dem Regime den Rücken kehrt. Das sei in Syrien auch so gewesen. Könnte es sein, dass Donald Trump darauf spekuliert? Was halten Sie von einer solchen These?
Auf so etwas wird er ganz bestimmt spekulieren und ganz generell wird er natürlich versuchen, die Einnahmen des iranischen Staates zu vermindern, nicht nur wegen des Solds der Soldaten, sondern ganz allgemein. Der Soldaten ist ja nicht der ganz große Ausgabenpunkt. Der große Ausgabenpunkt, das sind die wichtigen Nachschubgüter wie eben Treibstoff und Munition. Ein Soldat, der einen landesüblichen Sold bezieht, verschießt Munition tagtäglich und verbraucht Treibstoff in einem Ausmaß, das er selbst nie bezahlen könnte. Von daher, naja, die Argumentation mit dem Sold scheint mir etwas speziell zu sein.
Das wichtigste Ziel, das im Iran noch anstünde, wäre die Zerstörung des Urananreicherungsprogramms oder dass man das Uran findet und in seinen Besitz bringt als Amerikaner. Wie sehen Sie da die Chancen? Wenn Sie sagen, eine große Bodenoffensive halten Sie für unwahrscheinlich, aus der Luft kommt man ja wahrscheinlich an das Uran nicht ran.
Ja, die Chancen für so eine, wie soll ich sagen, Entführungsoperation schätze ich nach den Ereignissen der Osterfeiertage als recht gering ein. Sie erinnern sich ja, man hat zwei Besatzungsmitglieder einer abgeschossenen F-15 in der Region Isfahan gerettet. Auch das nur mit großen Schwierigkeiten. So wie es ausschaut, stand die Rettungsoperation zwischendurch recht knapp vor einem Fiasko. Ich glaube nicht, dass die Amerikaner nach Belieben jetzt die Kräfte in die Region Isfahan einfliegen können, die sie eben brauchen würden, um sich Zugang zu diesen Uranvorkommen zu verschaffen und diese außer Landes zu bringen. Es sind doch bei der Rettungsaktion für die zwei Besatzungsmitglieder recht rare und wichtige Systeme verloren gegangen. Es wurden Truppen eingesetzt, von denen auch die Vereinigten Staaten nicht nach Belieben viel verfügen. Also ich bin mir nicht einmal sicher, ob die Amerikaner ein zweites, drittes oder vielleicht viertes Mal abgeschossene Flugzeugbesatzungen tief aus dem Inneren des Iran retten könnten, geschweige denn eine 100 oder 200 Mann starke Sondereinsatztruppe in diese Region zu bringen, die es eben braucht, um eine vorgeschobene Basis zu sichern und dann den Zugriff auf dieses Uran durchzuführen. Das ist eine Schuhnummer zu groß wahrscheinlich.
Bei der ersten Verhandlungsrunde in Islamabad, da lagen die Vorstellungen beider Seiten sehr weit auseinander. Deswegen hat man sich ja dann auch schnell getrennt. Wird es zu einer zweiten Verhandlungsrunde kommen? Wie schätzen Sie das ein? Und was sollte sich dann an diesen unterschiedlichen Vorstellungen in der Zwischenzeit geändert haben?
Ja, die Iraner haben ja klipp und klar gezeigt, dass sie auf einer seriösen Diskussion des von ihnen vorgelegten Plans beharren. Sie haben eine erste Phase des Kriegs gut überstanden und für sie gibt es im Moment keinen Grund, jetzt allzu schnell einzuknicken. Auf der anderen Seite dürfte man in der Administration Trump jetzt begriffen haben, dass man sich ein Stück weit in eine Sackgasse hinein manövriert hat und man wird einen gesichtswahrenden Ausweg suchen. Dass der Iran grundsätzlich bereit ist, sich von seinen aktuell vorhandenen Uranvorräten zu trennen, hat er ja eigentlich schon vor dem Krieg einmal gezeigt. Das ist ja eine der ganz wichtigen Forderungen der Amerikaner. Und als zweites muss Trump jetzt versuchen, den Schaden, den er durch sein militärisches Vorgehen verursacht hat, zu minimieren, indem er dafür sorgt, dass die Straße von Hormuz wieder uneingeschränkt befahren werden kann. Es geht nicht nur um die Straße von Hormuz eigentlich, sondern es geht natürlich auch um die Meeringe von Bab al-Mandab, wo ja die mit dem Iran verbündeten Houthis den Finger auf dem Abzug haben. Und letzten Endes geht es möglicherweise um die ganze Region des Indischen Ozeans. Man denke daran, dass vor wenigen Monaten auf Madagaskar eine Regierung gestürzt worden ist und ersetzt worden ist. Und wenn Chinesen und Russen dort beispielsweise einen Fuß in die Türe kriegen, dann ist der Indische Ozean umgeben von BRICS-Plus-Staaten oder von dieser Gruppe freundlich gesinnten Staaten. Und dann könnten diese Bedingungen zu stellen beginnen.
Über die militärischen Gegebenheiten im Iran angesichts des Konflikts mit den USA und Israel habe ich mit dem früheren Oberstleutnant im Generalstab der Schweizer Armee, Ralf Bossert, gesprochen. Danke, dass Sie bei uns waren.
Bitte gerne.
Und wir haben das Gespräch gestern Abend aufgezeichnet.